Herzlich willkommen zum Spätsommer-Podcast aus dem Literaturhaus Hannover. Wir freuen uns, dass ihr zuhören mögt und heute dabei
Luisa Seidel,
Sophie Wehner,
Katrin Dittmer und unser Gast ist heute Annette Hagemann. Annette, herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Wir wollen ja einen Ausblick bieten auf unser kommendes Programm und deswegen passt es auch super gut, dass du zusagen konntest, jetzt heute mal dabei zu sein, weil wir haben gleich mehrere Punkte, wo du direkt oder indirekt auftauchst, aber erstmal zu denen, die dich vielleicht nicht kennen, die dich noch nicht kennen. Wir kennen uns schon wirklich lange, Annette. Wir haben nämlich hier auch lange zusammen das Literaturhaus gemacht. Dann hast du rüber gemacht, wie man so sagt. Nämlich wirklich ein paar Meter weiter ins Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover, wo du jetzt auch für die Literaturförderung stehst und dir auch alle hast einfallen lassen, vor allen Dingen auch für die hier in Hannover wohnenden und lebenden Autorinnen und Autoren. Also in dieser Eigenschaft bist du hier heute bei uns gefragt, weil wir die zweite Auflage unserer kleinen gemeinsamen Reihe, das Neongelbe Sofa, haben, wo wir örtliche AutorInnen vorstellen. Und du bist aber außerdem noch, du bist ja nicht nur Literaturvermittlerin, sondern du bist auch Autorin. Du schreibst Lyrik und Miniaturen, würde ich mal sagen. Also das ist ja auch so auch freie Form. Ich habe gerade erst von dir in der Hand gehabt, dein neuestes Buch, Katalog der Kiefermäuler, das auch sehr schön in der Taz zum Beispiel besprochen wurde. Und du bist aber auch als Autorin diesmal dabei bei dem Lyrikfest, was Bert Strebe mit der Lyrik-Edition Hannover wieder ausrichtet. Und da erwarten wir schon wieder ein neues Buch von dir. Das soll heißen, du hast es mir vorhin schon verraten, die fünfte Jahreszeit. Mhm. Also die Frage ist, würde ich doch einmal mal fragen, wie bist du eigentlich zur Lyrik gekommen und warum liegt dir viel an der Lyrik?
Oh, das ist ja, dann können wir jetzt den Rest des Tages darüber gerne sprechen. Also zur Lyrik gekommen, zum Schreiben gekommen bin ich tatsächlich übers Tagebuch schreiben. Ich glaube, das ist auch ganz nützlich. Also viel lesen, viel schreiben, wenn man irgendwann mal schreiben will, also literarisch schreiben will. Und ich habe mich auch mal versucht in Prosa, aber irgendwie hat es sich immer weiter in Richtung Lyrik bewegt. Das kann zum Teil pragmatische Gründe gehabt haben, ein volles Leben mit Arbeit, Familie und so weiter, wo ich mir vielleicht auch nicht zugetraut habe, so einen langen Atem zu haben für so einen Roman. Aber sehr gut so klein portionierte literarische Texte wie Gedichte eben unterbringen konnte. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass ich an Lyrik sehr schätze, also jetzt in dem Fall erstmal schreibend, dass sie einem so viel Freiheiten gibt. Also dass man da eben nicht wie beim Kriminalroman vorher einen kompletten Plot sich überlegt haben muss, das Ding durchgeplant haben muss, die Figuren, den Ablauf der Handlung und so weiter, sondern dass man von einem Anlass, einem Anstoß, Impuls ausgehend wirklich auch mal gucken kann, was passiert jetzt eigentlich. Und das fühlt sich für mich so ein bisschen an, also ich konnte mal ein kleines bisschen Klavier spielen. Ich bin keine Musikerin, ich kann das alles nicht, aber so wie ich mir Jazz vorstelle. Also es ist so ein bisschen wie Improvisieren auf dem Instrument der Sprache. So kommt mir das vor und das macht mir sehr viel Spaß. Also das ist was, was mir sehr ans Herz gewachsen ist, weshalb ich auch gar nicht mehr irgendwie große Sehnsüchte in Richtung Prosa habe. Die lese ich sehr gerne und ganz viel, aber schreibend liegt mir einfach die Lyrik sehr nah.
Eigenartigerweise muss ich auch sagen, es gibt, nochmal ganz banal, in meinem Bücherregal zu Hause habe ich zum Beispiel die Autorinnen und Autoren alphabetisch geordnet und dann habe ich die nicht deutschsprachigen schon noch nach Ländern, damit ich überhaupt nochmal was wiederfinde und habe aber auch extra Regale Lyrik und habe aber Lutz Seiler und Thomas Rosenlöcher und auch Silke Scheuermann lustigerweise auch mit ihrer Prosa bei Lyrik eingeordnet, obwohl die auch Prosa geschrieben haben und schreiben und gerade Lutz Seiler ja das Beispiel ist jetzt mit dem Büchnerpreis letztes Jahr, dass er dann mit der Prosa doch mehr Aufmerksamkeit und Publikum noch gewinnt, weil die Lyrik immer als schwierig gilt. Mhm. Wobei ich aber diesen schönen Satz, den glaube ich Christian Lehnert, auch ein Lyriker und hier Hölty-Preisträger, mal gesagt hat, Gedichte sind wie Räume, die man betreten kann und keine verrätselten Botschaften an die Nachwelt. Und das finde ich zitiere ich immer ganz oft, weil ich finde, dass das auch dies, was du gerade sagst, von diesem Gefühl, ich improvisiere auf einem Punkt oder mit einer, mit der Sprache. Ich will aber nochmal, also ich will es ja nicht jetzt hier zu ernst und streng werden lassen, aber man merkt ja doch, auch beim Lesen, auch wenn man sonst gar nicht viel Lyrik liest, welche Voraussetzungen hat jemand? Also ich sag mal so, nur seltsame, aneinander montierte Wörter ergeben kein Gedicht. Also es geht doch auch viel um Struktur, aber letztlich auch vielleicht nicht um Botschaft, aber Inhalt. Und viele haben ja so Selbstreflexion und selbst und andere haben mehr Außenbetrachtung. Mhm. Ich kenne ja deine Gedichte, zum Teil zumindest. Und dir liegt ja immer viel daran, auch sozusagen die Weltbetrachtung. Also du schreibst auch viel über, wo man denkt, da steckt vielleicht ein wirkliches Erlebnis dahinter, was du auf einer Reise hattest oder jetzt hier auch im Alltag. Kann das sein? Ist das so? Ist das für dich Schreibanlass?
Ja, also wie eben schon gesagt, also es gibt auf jeden Fall immer diese äußeren Schreibanlässe. Und ich will mich jetzt nicht vergleichen mit irgendwelchen großen Namen wie Tranströmer oder jetzt in der bildenden Kunst Max Ernst. Aber Max Ernst hat zum Beispiel mal gesagt, wenn er malt, seine surrealistischen Bilder malt, dann arbeitet er immer mit einem offenen und einem geschlossenen Auge. Also mit dem offenen guckt er raus in die Welt und mit dem geschlossenen guckt er in sein inneres eigenes Meer oder wie er es gesagt hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Raum, aus dem Lyrik sich speist, vielleicht noch mehr als Prosa. Also ich glaube, es ist für jeden Autor oder jede Autorin immer wieder spannend. Also selbst wenn man seinen Krimi komplett durchgeplant hat, weiß man ja trotzdem noch nicht, wenn ich mich jetzt an den Schreibtisch setze, was wird in 5 Minuten, werde ich geschrieben haben, was der und der, die und die Figur sagt. Also es kommt ja auch, es fließt ja auch was aus einem raus, was man vorher gar nicht wusste. Das finde ich immer wieder sehr spannend. Und Tranströmer hat halt gesagt, also für ihn kommen Gedichte und Träume aus dem gleichen Anteil seiner Person. Also das ist auch, das ist, glaube ich, dann vielleicht dieser improvisierte oder jazzigere Teil vielleicht oder das, wo irgendwas fließt. Aber ich habe natürlich immer einen Anlass vorher auch, der aus der Außenwelt kommt. Und ich bin natürlich auch immer die, wie jeder andere, der schreibt und jeder andere auch, die das nachher mit klarem Verstand versucht zu bearbeiten und dran rumzuschnitzen. Und es geht jetzt nicht nur so, ich setze mich hin und dann fließt es so raus und das war's. Das ist natürlich nicht das Gedicht.
Jetzt sondern ist auch richtig Arbeit.
Es ist richtig Handwerk im Grunde genommen auch, ne? Dieses Schnitzen. Und also was du eben gesagt hast, diese äußerlichen Kriterien, Strophen, Zeilenumbrüche und so weiter, da könnte man jetzt sagen, ist ja ganz einfach, mache ich immer nach 5 Worten so einen Cut. Da kann man sich die Zähne dran ausbeißen. Ne? Also wie, an welcher Stelle, was passiert dann im Gehirn beim Lesen, beim Denken irgendwie? Also das ist wirklich eigentlich der große Teil. Das andere, dieses fließende, jazzige sozusagen, das ist das Schönste vielleicht, aber das ist natürlich der kleinste Teil des Ganzen.
Also wer dich da erleben will, das schon mal vorgegriffen. Am 27. September, wie immer bei uns ab 19 Uhr, findet dann die Lyrik-Edition 2 statt hier mit dem kleinen Lyrikfest, wo du zusammen mit Tabea Farnbacher und Jan Eggesedilis zu hören bist. Und also schon mal vormerken, wer Annette Hagemann da als Lyrikerin erleben will, am 27.09. ist das hier möglich. Ich möchte aber von dem jetzt noch mal so ein bisschen auf das kommen, was du beruflich machst und Literaturförderung, AutorInnenförderung. Gerade in einer Stadt wie Hannover vor Ort, es gibt ja viele, die schreiben wollen und schreiben mögen. Nicht jeder stellt vielleicht auch einen literarischen Anspruch. Und ich denke, das weiß ich ja auch hier aus der Arbeit im Literaturhaus, man muss so die Balance finden zwischen völlig berechtigtem Interesse von Leuten, auch als Künstlerin wahrgenommen werden zu wollen. Aber wie kann man da fördern? Also du hast ja ein paar Formate ausgedacht, wie eine hohe Beteiligung möglich ist, wie dann aber eben doch auch Leute zu ihrem Recht kommen, die wirklich sich schon stärker professionalisiert haben und da dann auch noch Resonanz finden. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Kurz vorweg vielleicht noch, es gibt natürlich immer die Leute, die einfach, ich meine, wir haben alle Schreiben in der Schule gelernt, wir mussten vielleicht auch mal irgendwelche Aufsätze relativ frei schreiben. Das bedeutet nicht, dass alle Autorinnen und Autoren werden, auch werden wollen. Aber ich finde schon wichtig, dass wir jetzt in Hannover zum Beispiel inzwischen das Autorinnenzentrum haben, das sich um sozusagen das ganze Spektrum kümmert. Also die verstehen sich schon als jetzt feste Adresse für so Literaturproduktion in Hannover, auch für, ich sag mal, Schreibinteressierte bis hin zu professionellen AutorInnen aller Professionalitätsgrade, aller Altersgruppen, aller Genres. Und die bieten zum Beispiel sowas an, ne, weil du eben sagtest, Menschen, die eben jetzt nicht professionell schreiben. Man kann ja, wenn man sich musikalisch interessiert, aber deshalb nicht gleich professionelle Musikerin ist, kann man ja, man muss ja nicht Musik studieren, sondern man kann an eine Musikschule gehen oder sich einen Gitarrenlehrer suchen oder sowas. Und das bieten die jetzt im Prinzip für die Literatur auch an, also auch auf allen verschiedenen Niveaus, ne? Also es gibt auch Workshops und Schreibwerkstätten für professionelle Autoren und es gibt eben welche für in den Stadtteilkulturzentren für Menschen, die einfach Lust haben, sich mal ein bisschen auszuprobieren oder irgendwas zu verbessern. Das macht zum Glück jetzt das AutorInnenzentrum alles. Also es ist schön, dass es das jetzt gibt. Weil du eben fragtest nach der Literaturförderung. Das betrifft verschiedene Bereiche. Ne? Wir haben betreuen die institutionelle Förderung, wozu das Literaturhaus zum Beispiel gehört. Dann gibt es Eigenprojekte und Kooperationsprojekte. Ne? Zum Beispiel das Neongelbe Sofa wäre ein Kooperationsprojekt. Und wir haben die Projektförderung. Und in der Projektförderung kommen jedes Jahr so ungefähr jetzt 50 Anträge rein. Das sind nicht nur, aber viele Anträge von Autorinnen und Autoren, die vielleicht gerade eine Neuerscheinung haben und die gerne in ihrer Stadt zeigen wollen. Und von diesen 50, wir haben natürlich Kriterien, einen Kriterienkatalog, werden Pi mal Daumen dann so 40 gefördert.
Mhm. Immerhin noch.
Immerhin noch, genau.
Ihr habt ja wie überall, das müssen wir nicht vertiefen, und da bist du ja als städtische Mitarbeiterin auch jetzt nicht unbedingt, stehst du ja nicht in dem Sinne für den Haushalt der Stadt, aber du musst damit umgehen. Die Kulturförderung ist eben doch auch ein kleinerer Anteil und die Summen, die da zur Verfügung stehen, lassen auch nicht so große Sprünge zu. Auch du wirbst ja zum Teil noch Drittmittel ein für Projekte. Ja. Also nur um da jetzt mal so einen Eindruck zu geben, will ich mal auf dem Thema Geld rumreiten, aber da gibt es eben auch nicht den Etat, wo man sagt, ja komm hier, ne, machen wir und wir sind da die großen Terminatoren, sondern man muss da sozusagen auch, auch in der Position einfallsreich sein. Zum Autorinnenzentrum wollte ich noch sagen, also das kann man sich wirklich vormerken. Ich finde auch, das ist eine tolle Ergänzung. Natürlich habe ich auch immer so ein bisschen davon geträumt, das Literaturhaus kann wachsen und dann können wir dies und das und jenes noch anbieten. Aber in dem Umfang und auch mit der Profession, da merkt man auch die Nähe zur Universität Hildesheim, wo ja viele Absolventinnen herkommen, die eben den Bereich professionelles Schreiben auch dort lernen oder sich aneignen. Das ist schon toll. Also ich finde immer so die freien Träger hier, Literarischer Salon, Autorinnenzentrum, Friedrich-Bödecker-Kreis und wir decken eigentlich ganz gut diesen Bedarf ab mit den verschiedenen Aspekten. Also der Bödecker-Kreis, wir hatten zuletzt gerade Julia zu Gast beim letzten Podcast nochmal mit der Kinder- und Jugendliteratur. Ja, soweit vielleicht erstmal. Du hast ja auch immer Programme gemacht und mitgemacht. Gibt es eigentlich für dich so Dinge im Herbst, wo du sagst, jetzt bringe ich dich vielleicht in Verlegenheit, da bin ich auf jeden Fall dabei, da möchte ich auch hin, auch als Zuhörerin?
Ja, klar. Ich freue mich schon wahnsinnig und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt bei euch sitze, aber ich freue mich total auf die Buchlust. Ich hatte ja das Pech, dass nach der Corona-Zeit die erste Buchlust, die dann wieder stattgefunden hat, leider verpasst habe, weil ich da selber Corona hatte und ich habe das letzte Jahr so genossen. Also das ist tatsächlich eine Veranstaltung, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es in Hannover Leute gibt, die Literatur interessant finden und die Buchlust nicht kennen. Aber sollte irgendjemand es da draußen noch geben, dann wäre das meine ganz heiße Empfehlung. Da weiß ich jetzt allerdings nicht den Termin. Es ist ja meistens Mitte November.
23. und 24. November, Samstag und Sonntag. Save the date schon mal für die Buchlust. Wir freuen uns, 30 Jahre Buchlust, das heißt 30 Verlage kommen. Ja. Und alle haben schon zugesagt und das Programm wird gerade fleißig geplant.
Genau, Sophie ist da dran, zusammen mit Luisa. Wo Annette das schon angeschnitten hat, können wir noch ein bisschen was dazu sagen oder müssen wir alles noch streng geheim halten?
Nein, wir können auch sagen, was dieses Jahr ganz besonders ist bei der Buchlust. Und zwar haben wir den NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep zu Gast. Jan Ehlert und Katharina Marenholz sind ja zwei der Podcast-Hosts und die werden sprechen mit Sebastian Gugolz, dem Verleger des Gugolz Verlages. Das ein Live-Podcast wird da ist gar nicht Live-Podcast, es wird aufgezeichnet, ja. Nicht live gesendet, sondern aufgezeichnet. Und wir werden das bei uns im Kinosaal machen und bereiten uns schon auf einen großen Andrang vor, denn der in der Bücher-Podcast hat ja auch viele Lesekreise, ist sehr erfolgreich und wir freuen uns, dass wir da die KollegInnen von NDR Kultur gewinnen konnten, dass sie hier bei uns zum 30-jährigen Jubiläum kommen.
Darf ich mal fragen, wie bekommt ihr denn jetzt diese 30 Verlage? Das ist natürlich toll, das passt zum 30. Jubiläum. Wo bekommt ihr die unter?
Ja, also ich muss gleich sagen, das ist schon ein schönes Stichwort, weil wir da auch wieder von den Kooperationen hier im Haus profitieren. Also einmal steht uns ja dann sowieso das ganze Hochparterre zur Verfügung. Das Kino macht dann kein Programm, damit wir da auch rein können. Und der Kunstverein ist so nett, zuzulassen, dass wir unseren kleinen Ausschank- und Kuchenbuffet bei ihm oben im ersten Stock im Foyer machen. Es gibt dann auch einen Fahrstuhlzugang, also keine Angst, das ist alles garantiert. Und dadurch können wir diesen ganzen Bereich jetzt mal komplett mit Ständen belegen. Es ist allerdings, haben die Verlage alle ein bisschen weniger Platz als sonst, haben aber noch nicht gemurrt.
Das ist für die Verlage schade. Sie wissen es ja noch nicht, wie es für das Publikum ist, ist natürlich toll.
Ja, also besonders lustig ist auch, dass wir hinter dem Kino Tresen einen Verlag haben werden.
Das Verlagshaus Berlin hat sich ganz doll gefreut über diesen Stand und wir überlegen schon ganz fleißig, wie man Bücher hängen und stellen in verschiedenen Formaten kann. Ja,
hat so ein bisschen dann so einen Kiosk-Effekt,
finde ich auch ganz witzig. Ne?
Also Sophie hat es ja schon gesagt, dann im November, aber bis dahin fließt ja noch ein bisschen Wasser die Leine runter und Luisa, magst du mal starten hier? Annette, du kommentierst bitte weiter mit und sagst was dazu mit unserem Programm.
Wir fangen genau, im August an. Wir sind ja aktuell noch in der offiziellen Veranstaltungssommerpause, aber am 24.8. geht es weiter mit dem alljährlichen Hoffest. Das ist der Saisonauftakt hier von den beteiligten Institutionen im Künstlerhaus und nebenan im Schauspielhaus. Der Hof wurde jetzt ja während der Fußball-EM täglich beinahe bespielt mit einem ganz tollen Programm zum Public Viewing, das Kunstrasen-Begleitprogramm. Und wir freuen uns, dass es jetzt am 24.8. weitergeht mit dem Hoffest. Wir werden mit einem Literaturquiz um 16.30 Uhr auf der Bühne vertreten sein. Also alle sind eingeladen, mitzurätseln. Und wir haben natürlich auch ein paar schöne Gewinne dabei und sind aber auch den ganzen Tag ab 14 Uhr im Hof und freuen uns über anregende Gespräche und Begegnungen.
Ja, machen auch wieder Bücherwundertüten. Das ist also ja sehr beliebt bei uns. Also wir haben jetzt schon so ein paar Dauerbrenner da. Weiter geht's dann auch schon mit einer Autorin, die du, Annette, glaube ich, auch sehr schätzt, nämlich mit Nora Bousson, die ja auch eine tolle Lyrikerin ist und eine tolle Prosaistin. Und das läuft wieder mit NDR Kultur, unserem Medienkooperationspartner, der Norden liest. Nora Bousson hat einen neuen Roman, wieder ein historisches Thema.
Genau, ihr neuer Roman heißt Reichskanzlerplatz und es geht um die Frau, die später Magda Goebbels wurde. Also es beginnt nach dem Ersten Weltkrieg und es geht um einen jungen, am Anfang ist er noch kein junger Mann, sondern ein junger Hans. Und da geht es vor allem um das Verhältnis zwischen ihm und der Stiefmutter seines, man könnte sagen, besten Freundes, in den er auch ziemlich verliebt ist, Helmut. Und es ist ein wirklich, ich finde, sehr spannender Roman auch. Also ich habe vor allem bei den ersten Kapiteln, wenn ich das abends gelesen habe, immer gedacht, noch ein Kapitel, dann mache ich das Licht aus und dann lese ich doch noch mal weiter. Also ich freue mich sehr, dass Nora Bousson bei uns zu Gast sein wird und mit Claudia Christoffersen über ihren neuen Roman sprechen wird am 5.9.
Nora Bousson hat ja schon ab und an sozusagen zeitgeschichtliche Themen aufgegriffen in ihrer Prosa. Und was ich da auch, obwohl ich das Buch jetzt noch nicht so kenne wie du, immer bemerkenswert finde, ist, dass sie ein ganz tolles Gespür hat und man merkt auch, dass da viel sehr gründliche Recherche dahinter steckt.
Ja, auf jeden Fall.
Diese Brüche in der Gesellschaft und in der historischen Entwicklung darzustellen. Also es ist ja nicht etwa hier so, oh, Magda Goebbels spannend, über die schreibe ich jetzt mal was, sondern das Entsetzen, weil man ja auch weiß, wie die Geschichte weitergeht, wie sich solche Menschen, solche Charaktere entwickeln, spielt da immer mit eine Rolle. Und dem mal auf den Grund zu kommen und diese Zusammenhänge nochmal zu spiegeln, das ist eben auch immer so unheimlich interessant. Und gerade jetzt vielleicht, wo man sich auch oft fragt, wir das nicht gleichsetzen, es gibt so viele Entwicklungen bei uns in Europa wieder hin zu so totalitären also Idealvorstellungen, wo ich immer gar nicht begreife, wie kommen Leute dazu, das sich irgendwie zu wünschen. Mhm. Da ist es gerade interessant, das nochmal so in dieser ausdifferenzierten Literatur, dem nochmal so auf die Spur zu kommen.
Das finde ich auch interessant, dass da ist Kunst und Kultur dann wieder wirklich sehr präsent. Es gibt es ja auch im Filmbereich ganz viel mit so Babylon, Berlin oder so, sich in diese Zeit zurückzubegeben, also nicht pädagogischen Finger zu heben, aber indem man eben so intensiv in solche Geschichten über einzelne Figuren einsteigt, wird dann das doch nochmal sehr plastisch und auch nochmal sehr drastisch gleichzeitig, wie du schon sagst, Katrin, ne? Also weil wir eben wissen, wie es weitergegangen ist. Und das ist schon eine wichtige Erinnerung, die Literatur und Film und Kunst einmal mit auf den Weg geben.
Und ich würde vorschlagen, wir springen mal, Luisa
zum
und Sophie.
Ne?
Zum 25.09. Ja. Weil Arno Geiger auch wieder zu Gast ist. Er war ja gerade erst da, aber wir versuchen ihn immer einzuladen und da haben wir so einen kleinen Ping-Pong immer mit dem Hansa Verlag. Die sagen immer, oh, Arno Geiger, nee, der macht nur 10 Termine und ich weiß nicht. Und dann kommt immer irgendwann zum Glück so eine Mail. Ach so, er hat gesagt, er möchte wieder zu euch kommen. Also er liebt das Hannöversche Publikum und ist gerne hier. Und da wir auch wissen, dass er sehr gefragt und beliebt ist bei den Leserinnen und Lesern, haben wir ihn natürlich gerne wieder eingeladen. Und er hat nämlich auch ein historisches Thema.
Ja.
Deswegen, auch wenn es ganz anders ist als bei Nora Busson.
Ja, Arno Geiger war ja im letzten Jahr mit Das glückliche Geheimnis hier im ausverkauften Literaturhaus und bringt jetzt seinen neuen Roman, der, ich glaube, im September erscheint erst, Reise nach Laredo mit. Da geht es um Karl den V., der sich, das ist ja auch historisch verbürgt, in ein abgelegenes Kloster in Spanien zurückgezogen hat. Also es spielt im Jahr 1558. Und es geht darum, wenn man alle Ämter abgegeben hat und sozusagen sich nur auf sich selbst besinnt und auf das, worauf es im Leben ankommt, was bleibt dann eigentlich noch? Und Karl, der ehemalige König und Kaiser, findet dann einen Gefährten, dem er so eine Abenteuerreise unternimmt und findet, was er vorher nicht kannte, Freundschaft und Liebe. Und ja, also es ist, es spielt zwar 1558, aber ich glaube, man kann sehr viel auf heutige Zeit übertragen.
Ja, auch auf die Gefahr hin des Pathos, was ich jetzt hier verbreite, möchte ich mal sagen, wenn auch jemand mal ein Reich besessen hat oder meinte, besessen zu haben, in dem die Sonne nicht untergeht, muss er irgendwann akzeptieren, dass für ihn selbst die Sonne mal untergehen wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo Literatur gut so menschliche grundlegende Dinge, ja, elementare Lebensfragen eben immer wieder interessant reflektiert. Mhm. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch schon sehr auf Arno Geiger. Wo machen wir weiter?
Ich wollte ja gerne zum 1.10. springen, wenn ich darf.
Das mach.
Da haben wir Markus Benzmann vom Korrektiv zu Gast. Der stellt sein Buch vor, aber vor allem spricht er mit Sebastian Friedrich über die Pläne der AfD. Also Markus Benzmanns neues Buch hat vielleicht ein oder andere schon gesehen. Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst, die ungeheuerlichen Pläne der AfD. Und Markus Benzmann sagte schon vorher, er macht jetzt keine klassische Lesung aus seinem Buch, sondern die beiden werden über aktuelle Themen sprechen. Es werden bestimmt auch die Landtagswahlen eine Rolle spielen, die dann zum Teil ja schon stattgefunden haben. Und wir freuen uns sehr, dass wir einen Experten des Korrektivnetzwerkes hier zu Gast haben, der als Investigativjournalist und Rechtsextremismus-Experte sehr stark den Weg der AfD bis hierhin schon begleitet hat. Und
insbesondere eben des sogenannten Flügels, also nochmal zur Erinnerung, dieses Journalismusnetzwerk hatte eben diese Konferenz aufgespürt, in genau. der tatsächlich gemeinsam mit österreichischen Rechtsextremen über die Zwangsausweisung und Umsiedlung von nicht in zweiter oder dritter Generation Deutsch, als deutsch geltender Leute sein soll, was doch dann viele entsetzt hat, auch auch sicherlich Leute, die eher konservativ oder vielleicht auch mehr als konservativ sind, haben sich darüber doch sehr erschrocken. Und das ist schon, war uns jetzt auch wichtig, nochmal diese, darüber ein bisschen mehr zu erfahren. Und deswegen ist das toll, dass das klappt. Auch unser Moderator ist da ja Spezialist.
Genau. Sebastian Friedrich arbeitet für das ARD-Magazin Panorama, aber auch für den Deutschlandfunk, war er jetzt gerade unterwegs und hat einen Beitrag dazu gemacht, warum viele junge Wähler sich zu rechten Parteien orientieren. Also zwei Experten auf der Bühne, das verspricht einen interessanten und ja, kenntnisreichen Abend.
Wichtiger Beitrag.
Genau, am 1. Oktober. Wolfram Eilenberger ist auch zu Gast. Da gehen wir dann auf die Philosophie. Der kommt dann gleich am 9.10. hinterher.
Ja, kann ich auch gerne noch sagen, welches Buch Wolfram Eilenberger mitbringt. Und zwar nach den Erfolgen von Zeit der Zauberer und Feuer der Freiheit, die, glaube ich, ja beide Bestseller waren, bringt er jetzt sein Buch mit Geister der Gegenwart. Er wird sich dort mit der Philosophie der Jahre 1948 bis 1984 beschäftigen und mit Frank Schäfer über sozusagen nochmal die auf den Spuren wandeln von Theodor Adorno, Susan Sontag, Michel Foucault und Paul Feierabend und ja, noch ein kenntnisreicher Abend, der uns da erwartet.
Also bis jetzt bin ich bei allem dabei, würde ich sagen. Also Wolfram Eilenberger finde ich auch sowieso ganz großartig. Ich habe dir, Katrin, ja schon öfter erzählt, dass ich auch sehr gerne diese Sternstunden der Philosophie
schaue. Super Medientipp.
Ja, absolut. Und Barbara Bleisch, die auch schon mal hier im Literaturhaus war, und Wolfram Eilenberger war ja auch schon mal hier, das sind da eben auch zwei ganz große und tolle Moderatoren, die auch immer wieder ganz, ganz spannende aktuelle Themen und Diskurse mit reinholen.
Also das kann man auch wirklich nochmal so als Medientipp geben, weil das ja auch alles immer in den Online-Mediatheken verfügbar ist. Das ist ja eine Sendung vom Schweizer Fernsehen, Sternstunden der Philosophie. Unter anderem eben mit Wolfram Eilenberger und Barbara Bleisch. Früher war da auch Svenja Flasspüller mal dabei. Das wechselt auch mal ein bisschen. Also mir ging es zum Beispiel so, dass ich kurz vor dem Urlaub war, ich doch wieder so ein bisschen abgekämpft. Und ich finde, dann hauen auch so diese schlechten Nachrichten bei einem mehr so rein. Und dann habe ich abends gedacht, nee, mal nicht lesen, auch nicht sonst Fernsehen anmachen, nur wo es zur Unterhaltung auch immer nur Krimis gibt. Also auch wenn ich Krimis mag, ist mir das manchmal too much, Mord und Totschlag. Und dann ist es wirklich gut, sich so eine Sternstunde in der Philosophie rauszusuchen, weil es immer unterhaltsam ist. Man vertieft so ein Thema und man fühlt sich wieder besser informiert und auch so wieder auf dem Boden der Tatsachen und der eigenen Reflexionsmöglichkeit. Und das finde ich eine ganz tolle Sendereihe, von der ich hoffe, dass sie noch ganz lange existiert. Das also so zum sich wieder mal erden, aber eben auch interessante Themenfelder näher betrachten, ist das wirklich ein Sternstunden der Philosophie. Also auch Wolfram Eilenberger, dann aber live bei uns mit seinem eigenen philosophischen Buch. Damit sind wir aber eigentlich mit dem, was man auch so ein bisschen als Sachbuchteil fast bezeichnen könnte, für August, September und Oktober durch. Wir haben ja noch ganz viel tolle Literatur. Hardcore.
Hardcore. eins meiner Lieblingsbücher, glaube ich, in diesem Herbst, was wir im Programm haben, ist der neue Roman von Behzad Karim Khani. Viele kennen vielleicht seinen ersten Roman Hund, Wolf, Schakal. Ich hoffe jetzt, das war die richtige Reihenfolge, aber ich glaube schon.
Ich glaube schon. Sophie nickt auch.
Ja, es war die richtige Reihenfolge. Genau, Hund, Wolf, Schakal war sehr erfolgreich, wurde oft so mit der Serie Four Blocks, die ja auch super erfolgreich war, verglichen. In seinem neuen Roman Als wir Schwäne waren, die Geschichte ist ein bisschen leiser, finde ich. Und er sagt, es ist auch eher noch näher an seiner eigenen Geschichte, hat er vorher schon über den Roman gesagt. Es geht viel um Wut und um Heimatverlust und Fremdsein in der neuen Heimat. Also wichtige Themen, die er anspricht, und ein sehr spannender Autor, bei dem ich gespannt bin, was noch so kommen wird. Mhm. Der ist bei uns zu Gast am 19.09.
Daran kann ich auch gleich wieder anknüpfen, weil thematisch ist es zwar natürlich nicht ganz so nah dran, aber wir haben auch wieder Marica Bodrušić zu Gast, und zwar mit auch Prosa, die ja auch tolle Gedichte schreibt, Prosa schreibt. Wir hatten sie zuletzt in unserer kleinen Essay-Reihe mit
Mystische Fauna.
Genau, Mystische Fauna, und jetzt mit ihrem neuen Prosa-Band Das Herzflorett. Aber auch da geht es wieder um Wahrnehmung von Natur und wie man selbst gestellt ist an den Ort, an dem Ort, wo man sich befindet. Also ganz stark auch um Kindheit und, wie es im Klappentext heißt, rebellische Jugend. Deswegen die Assoziation auch zu Behzad Karimkani, der eben auch eine Geschichte der Jugenderfahrung in der Diaspora, in der Migration schildert. Hier geht es bei Marica Bodrušić, geht nochmal zurück nach Dalmatien, wo sie auch geboren ist, und um die Lebensweise dort und was auch die Erfahrungen dort letztlich für Einfluss haben auf das eigene Selbst, natürlich aber auch die eigene Fähigkeit zur Resilienz und Eigenständigkeit. Also es ist auch wieder sehr berührend und auch sehr, ein sehr poetischer Text, denke ich. Ich habe erstmal nur so reinschauen können. Und ich finde sowieso, ist eine ganz tolle Autorin. Sie hat auch schon viele Preise erhalten. Ich warte auch noch immer darauf, dass sie meist den Büchnerpreis kriegt oder so. Aber sie hat eben auch den Adelbert von Chamisso-Preis bekommen und jetzt Manis Sperber-Preis und so. Und auch mal bei uns den Preis der Literatur Nord, um nicht zu vergessen. Also auch eine tolle Autorin, die wieder von Lisa Kreisler moderiert wird. Genau. Was ist auch ein Dreamteam. Das wird auf jeden Fall auch ein ganz besonderer Abend dann am 24.10. Wir sind ja schon weit im Oktober, haben ja aber noch, wie über das Lyrikfest haben wir schon gesprochen, die andere Gruppenlesung sozusagen, Annette, wo wir auch mit dir ja zusammengehen, aber diesmal im Organisatorischen. Das ist das Neongelbe Sofa. Und da werden diesmal Thea Mengele, Alexander Rodolfri und Henrik Schanto zu Gast sein. Auch eine, glaube ich, hoffentlich schöne und gute Konstellation. Mhm. Es geht ein bisschen um das Schreiben, also es geht nicht so sehr darum, deren Bücher jetzt gegeneinander abzuwägen oder das zu deren Literatur zu debattieren im Sinne eines literarischen Quartetts oder so, sondern wir wollen ein bisschen die Autorinnen vorstellen und ihre Schreibanregungen kennenlernen. Und da haben wir den Schwerpunkt auf Orte und Schreiben genommen. Das passt ganz gut, weil Thea Mengele zum Beispiel jetzt einen sehr schönen Erfolg hat mit ihrem zweiten Roman.
Ja,
zweiten Roman, der bei Wallstein, ich habe ihn auch gelesen, Die Fähren, das ist wirklich toll. Und Alexander Rodolfis Buch wird noch kommen. Und Henrik Schanto haben vielleicht einige wahrgenommen, weil er jetzt beim Bachmann-Bewerb, wie die Österreicher sagen, dabei war.
Ja, also ich glaube, es ist sowieso... Also unsere kleine Reihe hat ja so verschiedene Denkrichtungen oder Ursachen sozusagen gehabt oder Ziele vielleicht auch. Zum einen war ja auch der Gedanke, so ein bisschen den lokalen Autorinnen und Autoren, die jetzt wirklich spannend sind, eine prominente Bühne zu geben hier im Literatur. Das Literatur ist, muss ich euch ja nicht sagen, hat sich ja über viele Jahre auch so ein großes Renommee als professioneller, gut wahrgenommener Ort der Literatur in der Stadt erarbeitet. Und das ist für die Autoren und Autoren hier vor Ort natürlich schon auch was Besonderes, hier dann eingeladen zu werden. Und der zweite Grund ist sicherlich aber auch von der umgekehrten Perspektive her, dem Publikum hier vor Ort auch die Möglichkeit zu geben, Schreibende hier aus Hannover und Umgebung kennenzulernen. Was sind das für Leute, was schreiben die, was für Themen treiben die um? Und jetzt bei dieser Lesung, die dann im Oktober stattfindet, ist vielleicht das besonders Spannende dann fürs Publikum. Das sind drei junge, starke literarische Stimmen aus Hannover. Die sind alle Mitte 30, alle drei genannten, und sind auch über ihr Schreiben, ihr eigenes Schreiben hinaus sehr aktiv hier in der Szene vor Ort, aber auch bundesweit zum Teil. Also Thea Mengele zum Beispiel ist federführend beim Club junger AutorInnen, den es im Autorenzentrum gibt. Alexander Rodolfi hat schon ganz viel für den Hanepeter, die Literaturzeitschrift hier aus Hannover, geschrieben und macht auch jedes Jahr, würde ich sagen, so eine Veranstaltung. Alexander interessiert sich sehr
für diese, sowieso, also Alexander ist so ein Autor, ein grenzüberschreitender Autor, eigentlich Prosa, aber dann hat er trotzdem den Open Mic beim Haus der Poesie in Berlin 2022 für Lyrik gewonnen. Also er lässt sich da nicht so festlegen in Schubladen und ihm macht es, glaube ich, auch Spaß, so sich dazwischen zu bewegen. Und er beschäftigt sich ganz viel mit dieser Frage, wo ist eigentlich der Übergang oder die Verwandtschaft zwischen Literatur und Sound und Klang und Musik, und macht dann dazu auch immer wieder Veranstaltungen, wo er sowohl Schreiben als auch Musizierende einlädt und experimentiert da so gerne rum. Und seine eigenen Texte sind auch sehr so vom Thema, also von Sprachfluss und Sprachrausch und so. Also das ist so seins. Und da ist er dann eben auch als Veranstalter, so Pi mal Daumen, einmal im Jahr aktiv. Und Henrik Santu ist natürlich sowieso jemand, also da weiß ich immer gar nicht, wie man das alleine als eine einzige Person schaffen kann, was der alles so macht. Er ist Poetry Slammer und sehr erfolgreich auch, also hat schon viele Preise da gewonnen, und Spoken Word Artist, aber ist eben auch in Häkchen normaler Autor in dieser Funktion jetzt auch eingeladen gewesen, in, wie du ja schon gesagt hast, Katrin in Klagenfurt, ja, beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, ist auch sehr positive Kritiken von der Jury gekriegt. Es hat keiner gemeckert, was extrem selten ist. Das ist eigentlich schon eine Auszeichnung per se. Und er ist als Moderator und Schreibworkshop-Leiter und Referent und so, also überall unterwegs. Ihn interessieren sehr die Themen kulturelle Vielfalt, Mehrsprachigkeit. Er ist ja selbst ein ungarisch-finnisch-britisch-deutscher Autor. Spricht auch alle Sprachen fließend. das interessiert ihn sehr, und er ist auch immer so ein bisschen, also seine Poetry Slam Texte, das ist jetzt auf dem Terrain auch relativ normal, aber der beschäftigt sich auch immer wieder mit politischen aktuellen Ereignissen, die er so ein bisschen satirisch-kritisch dann betrachtet. Und Erinnerungskultur ist eben auch ein ganz wichtiges Thema. Er ist eben auch aus einer jüdischen Familie, das spielt für ihn auch eine Rolle. Das ist auch etwas, was in diesem Text, den er in Klagenfurt gelesen hat, eine wichtige Rolle hat. Und da ist er auch jemand, der dann den Finger immer wieder in die Wunde legt und auch nicht locker lässt.
Und damit wir auch ausreichend Zeit fürs Gespräch haben an dem Abend, haben wir uns wieder entschieden, dass der Schauspieler Rainer Frank ganz kurze Auszüge aus den Büchern oder Texten lesen wird, damit man so einen Eindruck hat als Publikum. Aber es geht eben hauptsächlich um den Austausch zum Schreiben und so, dem, was den dreien wichtig ist für ihre Kunst. Ich freue mich auch schon auf. Ich werde das moderieren. Ich muss mich noch vorbereiten, werde ganz genau nochmal alles mir anschauen und hoffe, dass wir da einen guten Abend haben. Kann noch ganz schnell sagen, nach dem Motto von wegen British Now to Something Totally Different, wir haben auch nochmal Margarete von Schwarzkopf zu Gast, diesmal als Autorin. Margarete kennen viele hier von den Besucherinnen und Besuchern, die zu uns kommen, als sehr schwungvolle Moderatorin. Wir laden sie immer gerne ein zu Themen, die auch so ein bisschen übergreifend sind oder die auch komisch sind. Sie kann auch gut komisch sozusagen und hat einen tollen Humor. Und sie schreibt selber Krimis, und wir werden mit ihr einen Abend haben zum Thema Crime Time sozusagen mit Margarete, wo es um ihre eigenen Bücher geht, aber werden uns auch so ein bisschen über ihre Vorlieben im Bereich Krimi-Leserin und Empfehlung unterhalten. Das ist dann schon im September am 10.9. als kleines Schmankerl noch zwischendurch. Und wir haben dann natürlich noch ein Traditionsprojekt, Luisa.
Ja, die Literatur Nord geht weiter. Am 31.10. startet die neue Saison 2024-25. Soll ich kurz was sagen zu Literatur Nord? Wer das nicht kennt, das ist eins meiner Lieblingsprojekte. Bei der Literatur Nord lesen seit ein paar Jahren jetzt jedes Jahr 5 Autorinnen und Autoren in 7 Städten im Norden. Und zwar in, oh Gott, jetzt habe ich es mir nicht notiert, aber in Oldenburg, Bremen, Rostock, Lüneburg, Hannover und Osnabrück. Lübeck, oh ja, jetzt haben wir alle 7. Ne?
7,
genau. 7 Städte sind das inzwischen. Und es wird sonntags begonnen um 11 Uhr in Oldenburg, abends in Bremen, dann die Woche von Montag bis Freitag durch, jeden Abend eine Lesung, also 7 Lesungen an 6 Tagen. Das ist ein ganz schönes
kleine
Programm.
Kleine Tour de Force für die Autoren. Ja,
genau, eine kleine Tour durch den Norden. Und die Veranstaltungen werden jeweils von Dozentinnen und Dozenten vom deutschen Seminar der jeweiligen Uni in den Städten moderiert. Es wird ein studienbegleitendes Seminar überall dazu geben. Und durch ihre Lesereise bewerben sich alle 5 Teilnehmenden auch für den Preis der Literatur Nord, der von der VGH-Stiftung ausgelobt wird und mit 15.000 Euro dotiert ist. In diesem Jahr hat ihn Dennis Utlu, auch ein Autor aus Hannover, erhalten, wo wir uns auch alle gefreut haben. Ja, und in diesem Jahr gehen auf die Literatur Nord Valerie Fritsch mit ihrem Roman Zitronen. Der ist schon im Frühjahr bei Surkamp erschienen. Sie wird am 31.10. damit bei uns zu Gast sein und mit Matthias Lorenz über diesen sehr besonderen Roman sprechen. Die Thematik ist sehr düster, würde ich schon fast sagen. Also es geht um einen Jungen, der in einem kleinen Dorf aufwächst und sein Zuhause ist von Gewalt geprägt durch seinen Vater, und die Mutter geht vollkommen darin auf, ihn immer zu versorgen, wenn er gedemütigt wurde von seinem Vater, bis der Vater eines Tages verschwindet und die Mutter gar nicht mehr sozusagen ihre Rolle ausfüllen kann, darin ihn mit Liebe zu überschwemmen, wenn er leidet. Und daraufhin mischt sie ihm Medikamente ins Essen und macht ihn krank, woraufhin sie wieder voll ihre Zuneigung zeigen kann. Also es ist ein sehr bedrückender Roman, ein sprachlich wirklich ganz toller Roman. Das wurde auch in ganz vielen Besprechungen schon gelobt. Und Valerie Fritsch war mit ihren vorherigen Romanen, ich glaube mit beiden, Herzklappen von Jonsson und Jonsson. Und ja, jetzt der zweite Name.
Ja, komme ich jetzt auch nicht drauf. Da sieht man mal auch im Literaturhaus,
gibt es Lücken. Ja, eine kleine Lücke, vielleicht fällt es mir noch ein, war sie mit beiden Romanen auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Eine spannende junge Autorin aus Österreich. Und danach folgen weitere tolle Autorinnen und Autoren. Und zwar hattest du, glaube ich, im letzten Podcast schon einen kleinen Ausblick gegeben, dass Maren Kames mit ihrer Hasenprosa eins deiner Sommerbuchtipps,
tolles Buch, ein Lieblingsbuch schon von mir,
hier bei uns sein wird. Außerdem Clemens Meyer mit seinem neuen Roman über 1000 Seiten, Die Projektoren. Wow. Genau, auch ein besonderer Roman. Und Michael Lenz mit dem Roman Heimwärts. Und abschließend wird Mito Sanyal mit ihrem zweiten Roman, mit Antichristi, hier bei uns im Literaturhaus lesen. Erstmal so ein kleiner Ausblick auf das, was kommt in der Literatur Nord. Der Vorverkauf für alle Termine startet, auch wenn dieser Podcast erscheint.
Ja.
Dann kann man schon.
Ja. Und wir treffen ja die Auswahl, wer teilnehmen soll an der Literatur Nord, immer mit dem ganzen Veranstaltungsteam und der VGH-Stiftung, wo Susanne Mamzett dabei ist, die Stiftung dort vertritt. Und natürlich gibt es jedes Jahr auch immer viele Optionen und man muss sich dann eben auf diese 5 einigen. Und ich finde, wir haben aber diesmal auch gerade wieder durch die Mischung aus Buchhandel, Unis und Veranstalterinnen wie uns ganz tolles, breites Feld. Also auch Michael Lenz, ja auch als Lyriker sehr bekannt mit diesem autofiktionalen Roman. Und Mito Sanyal haben wir auch schon mehrfach zu Gast gehabt, zuletzt auch mit Identity, dem sehr viel besprochenen Roman, mit dem sie auch auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis war damals. Und Clemens Meyer ist sowieso auch ein Autor, den ich total klasse finde. Mhm. Ich finde nach wie vor, auch wenn das länger her ist, sein Erzählband Die stillen Trabanten, Best of Kurzprosa ever, würde ich sagen. Also vielleicht nicht ever, aber knüpft wirklich für mich an vom literarischen Können an heute moderne Klassiker, ist aber ganz zeitgenössisch. Deswegen muss man auch vor 1000 Seiten bei ihm keine Angst haben. Die wird man gerne lesen, weil man fragt sich immer, hoffentlich kommt da noch mehr. Also das wird eine tolle Tour, glaube ich, wo ich schon sehr hoffe auch, dass wir das Publikum dafür gewinnen, weil das sehr, sehr lohnende Bücher sein werden.
Ja, vielleicht eine Sache noch zum Publikum bei der Literatur Nord. Für alle, die das noch nicht wissen, das Publikum hat auch eine Stimme. Und zwar, wenn jemand alle 5 Lesungen sozusagen begleitet hat oder teilgenommen hat, dann darf auch eine Stimme abgegeben werden. Und die wird am Ende, wenn die Jury bestehend aus den Veranstaltenden und der VGH-Stiftung zusammentrifft, wird auch diese Publikumsstimme mitgewertet. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit an dieser Lesereise.
Ja, das ist jetzt schon unser Ausblick. Wir haben es ja doch jetzt auch zu jedem Termin was gesagt und hoffen, genug Neugier entfacht zu haben.
und auch mit dem Ausblick auf das Literaturleben hier in der Stadt und mit deiner Teilnahme, Annette, auf die ich mich wirklich auch persönlich natürlich ganz doll freue, können wir jetzt schon nochmal sozusagen in den Sommer, noch ein wenig in den Sommer schauen. Ende August geht's los. Ich durfte knapp 2 Wochen an der See sein und als ich zurückkam, ging mein Blick sofort hoch in den Himmel, sind die Mauersegler schon weg. Und ich, die sonst immer fleißig über unserem Innenhof kreisen. Und ich habe gedacht, oh ja je, aber heute Morgen habe ich noch welche gesehen. Also der Sommer ist noch nicht vorbei, auch wenn die zweite Jahreshälfte angebrochen ist. Und wir können hier auch noch schöne Spätsommertage miteinander verbringen und uns auch hier dann ab Ende August wieder im Literaturhaus sehen. Wir hoffen, dass ihr alle kommt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke für die Einladung, für die Ausblicke. Und ich habe mir schon wieder geheime Notizen im Kalender gemacht hier und freue mich auf den Flyer, wenn er bald kommt.
Bis dann also.
Ja. Tschüss. Tschüss.